Hier ist das Kabinengespräch. Heute mit Jannis Hohenöfel, ein Mann mit Plan. Vom DFB zurück in die Heimat Münster, um das neueste deutsche Leistungszentrum, nämlich das 59. an der Zahl, beim SC Preußen Münster aufzubauen. Heute ist er der sportliche Kopf des Ganzen. Aber wie geht man so ein Megaprojekt eigentlich an? Ganz entspannt, sagt der 33-Jährige und zitiert dabei eine furchtlose Heldin seiner Kindheit. Hört mal rein.
Frei nach Pipi Langstrumpf, das habe ich noch nie gemacht. Genau das kriegen wir jetzt hin. Ja. Ne, so sinngemäß.
Der Fußballtraining Podcast. Das Kabinengespräch mit Trainern aus allen Leistungs- und Altersklassen.
So, die Fakten über dich haben wir jetzt offen auf den Tisch gelegt. Jetzt lass uns gerne über das sprechen, was dich wirklich antreibt. Herzlich willkommen bei uns im Kabinengespräch, Jannis.
Hi, Marc.
Ja, Jannis, für mich ist dein Besuch hier bei uns so ein bisschen ein Kreisschluss. Also wenn ich mal auf die erste Episode im Kabinengespräch gucke, dann war Sören Weinfurtner unser Gast und Dennis Schunke der Host des Podcasts. Heute sind die beiden gemeinsam mit dir, wenn man so will, die Macher des neuen Leistungszentrums von Preußen Münster, die Köpfe im Hintergrund. Dennis eben in seiner Funktion als LZ-Planer und Sören als LZ-Leiter, du in eben deiner sportlichen Funktion. Jetzt seid ihr seit Ende Mai offiziell das 59. deutsche Leistungszentrum. Beschreib mal, wie waren jetzt so die letzten Monate für euch und jetzt im Speziellen auch für dich?
Ja, mit dem Aufstieg in die zweite Liga unserer Profis, muss man ganz nüchtern betrachtet sagen, haben wir eine Auflage der DFL erhalten. Die bedeutet, dass wir ein Jahr Übergangszeit haben, um als Leistungszentrum anerkannt zu werden. Wir haben dann intern, ich bin ja jetzt nicht neu beim Club gewesen, ich bin ja schon vor 5,5 Jahren mittlerweile auch zu Preußen gegangen, damals noch als Co-Trainer der U19 von Arne Bares, auch kein Unbekannter hier im Hause. Und genau, und dann haben wir im Grunde genommen überlegt, wie wir diesen Prozess angehen können. Ich bin dann vom Deutschen Fußballbund als Co-Trainer der U-Mannschaften zum SCP gewechselt im Spätherbst. Da haben wir angefangen, diesen Prozess, der vorbereitet war, dann auch in die Umsetzung zu bringen. Und das hat sehr viel Strukturarbeit erfordert. Es ging noch wenig um Fußballinhalte. Also in meiner Funktion als sportlicher Leiter konnte ich die letzten Monate nicht so sehr wirken. Wir haben uns auch darauf committed, dass wir alle, die da sind in der Saison 24/25, auch in ihren Rollen und Positionen bleiben. Das hat nämlich wunderbar die ersten Monate ohne mich gut funktioniert. Und genau, es war nötig und der Prozess erfordert dann auch die volle Aufmerksamkeit, weil es da zum Beispiel Mitte März auch eine Frist gibt, um die Auflage dann irgendwie auch zu erfüllen und nachzuweisen. Und das war sehr viel Managementaufgabe, sehr viel Prozessorientierung, viel Austausch mit den Kollegen von der DFL, die uns da sehr wohlwollend und unterstützend begleitet haben. Und so sah im Grunde genommen die Arbeit aus, bis wir dann Ende Mai das finale Feedback erhalten haben und die Anerkennung so als Ergebnis dieses Prozesses von echt vielen Menschen, die gewirkt haben. Da stehen immer 1, 2, 3 vorne dran. Mein Gesicht gehört dann letztlich auch dazu, durch die Position bedingt. Aber der Kreis an Menschen, die dazu beigetragen haben, der war jetzt in diesen 6 Monaten deutlich größer. Und auch die vorbereitenden Maßnahmen der letzten Jahre. Da haben schon viele Menschen durch ihr Handeln und Wirken auch drauf eingezahlt.
Hat dir denn irgendwie geholfen, dass du eine DFB-Vergangenheit hast? Ich sag mal, dass du auch da ein paar Köpfe vielleicht schon kanntest. Ich weiß, die DFL ist ja auch stark beteiligt jetzt beim Zertifizierungsprozess. Aber hast du das Gefühl gehabt, das hat dir irgendwie auch geholfen?
Ja, total. Also 5,5 Jahre beim Deutschen Fußballbund arbeiten ermöglicht einem auch, Kontakte zu knüpfen ins Fußball-Deutschland. Also damals aus einer anderen Rolle als Co-Trainer habe ich mich mit den Trainern und sportlichen Leitern im Nachwuchs verbunden, weil wir über Talente und über Spieler gesprochen haben. Gleichwohl, wenn man dann mal Hilfestellung braucht, wenn man Rückfragen hat, helfen natürlich auch die Kontakte, um auf kurzem Wege mal sich zu erkundigen, weil diesen Prozess, den wir jetzt gegangen sind, den sind ja schon viele andere vor uns gegangen. Also es gibt viel Erfahrungswissen, nur nicht bei uns. Und wie wir es dann inhaltlich umsetzen und mit Leben füllen, das ist dann der Anspruch, den wir an Preußen Münster und an uns haben, dass wir das auf unsere Art und Weise machen. Das grenzt uns dann auch sicherlich ab und unterscheidet uns. Aber der Austausch mit Menschen, in, ja, die man kennt, auch ins Gespräch zu gehen und auch ja, Unterstützung zu bitten und das irgendwie, wenn man, ja, wenn Menschen sich kennen oder schon mal begegnet sind, ist das immer etwas leichter, als wenn man sich erstmal vorstellen muss. Ich glaube, davon konnten wir ein bisschen profitieren, ja.
Ja. Es werden ja nicht, außer die Münsterländer und vielleicht noch ein paar Leute aus dem Ruhrgebiet, die werden jetzt eure Anlage am Pfiffe-Gerritzen-Weg natürlich nicht kennen. Kannst du unsere Hörerinnen und Hörer mal so ein bisschen abholen? Wie sieht es jetzt aus, seitdem ihr Leistungszentrum seid? Also Ende Mai habt ihr jetzt die Zertifizierung abgeschlossen. Muss ich mir das jetzt alles Hochglanz vorstellen und Multifunktionsgebäude oder lebt ihr noch in Containern? Und hast du in deinem Büro jetzt vielleicht einen Kaffee-Vollautomaten stehen oder trinkst du noch den Filterkaffee?
Also erstmal würde ich den Filterkaffee immer vorziehen.
Okay. Warum?
Kann ich nicht sagen. Hat sich so ergeben. Vielleicht aus der Bürozeit in der Strategieberatung nach meinem Studium vielleicht. Da haben wir viel Filterkaffee getrunken, weil die Tage dann etwas länger waren. Aber sei es drum. Ja, nee, wir sind eine wachsende Organisation. Also der gesamte Verein wächst, was die Arbeitskultur, was die Arbeitsorganisation angeht. Wir sind im Wandel, im Umbruch, wie man das auch alles nennen möchte. Das heißt, da ist nichts auf Hochglanz, sondern da haben wir natürlich versucht, Lösungen zu entwickeln, die perspektivisch nachhaltig sein können. Also das auf der einen Seite. Und gleichzeitig sind wir natürlich auch, gibt es noch Sand im Getriebe und Unsauberkeiten, die passieren. Also gerade beispielsweise wird der Profiplatz der ersten Mannschaft komplett neu gemacht, auf Hochglanz gebracht. Also unsere Anlage ist die letzten Wochen und auch noch in den nächsten Tagen tatsächlich eine relativ große Baustelle. Wir haben uns natürlich auch mit Containern geholfen, die wir aber zum Beispiel nicht gemietet, sondern gekauft haben, weil wir gesagt haben, wenn das unsere sind, dann können wir sie auch für uns gestalten und auch irgendwie fest einbetten in die Zukunftsplanung, was nicht heißt, dass das jetzt die letzte Lösung sein wird. Aber ja, da haben wir tolle Lösungen entwickelt und ja, es ist viel Veränderung. Also wer im Stadion dann auch einfach in die Tribüne geht, die Westtribüne soll zum ersten Spieltag fertig sein, die Osttribüne wird abgerissen. Also es passiert viel und genau, dieser Wandel oder diese Entwicklungsschritte und diese Wachstumsschritte, die sind spürbar, sichtbar und natürlich gehören die auch gerade voll dazu.
Was ich mich immer so gefragt habe, von der Draufsicht über viele Jahre, jetzt auch, ich wusste ja, dass ihr schon in dem Prozess lange seid, Leistungszentrum zu werden, aber ich habe mich immer gefragt, warum seid ihr es eigentlich noch nicht schon längst? Weil ich sag mal, jetzt seid ihr Zweitligist, seit einem Jahr geht es in die zweite Saison, da wird es dann ja sowieso verpflichtend, aber ich sag mal, es gibt ja schon ein paar Leistungszentren, ohne jetzt das despektierlich zu meinen, wie jetzt Karlsheiz Jena ist ein Regionalligist, Kickers Offenbach ist ein Regionalligist, die ein Leistungszentrum haben. Wobei Offenbach gerade frisch die Nachricht reinkam, dass sie es vielleicht aberkannt bekommen, sogar tatsächlich. Das wäre, glaube ich, auch dann so ein erster Fall mal. Aber die Frage wäre für mich tatsächlich, warum hat das bei euch eigentlich so lange gedauert, bis ihr überhaupt mal diesen Status jetzt bekommen habt? Und wie hat dieser Aufstieg jetzt in die zweite Liga der Profis diesen Prozess auch beschleunigt?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann jetzt nicht so richtig für die Geschichten der anderen Vereine sprechen. Meistens ist es ja so, also da brauchen wir nicht drum herum reden, um die Anforderungen, auch die mittlerweile auch gestiegen sind, zu erfüllen, braucht es in Summe einfach ein Budget. Also es geht auch um Finanzen. Und die Anforderungen sind gestiegen. Das heißt, ich glaube, dass wir vor 10 Jahren, vor 5 Jahren möglicherweise auch noch, um die Anforderungen zu erfüllen, etwas weniger Budget brauchten. Wir heißt in Fußball Deutschland, um Nachwuchs irgendwie zu organisieren oder auch Leistungszentren irgendwie anzuerkennen. Ich glaube auch, dass das meistens in Vereinen dann zu Zeitpunkten stattgefunden hat, wo es gerade sportlich auch bei der Profimannschaft im Gesamtverein gut lief. Und dann ist es manchmal entweder eine Vorgabe, manchmal ist es auch eine Überzeugung. Die Frage, die sich ja im Grunde genommen stellt, ist, wie nachhaltig können wir das ausrichten? Weil wir haben jetzt auch, und das war intern immer die Devise, wenn wir diesen Schritt gehen wollen und diesen Mehraufwand in jeder Hinsicht irgendwie auch erreichen wollen, da müssen wir das langfristig planen. Da müssen die Geschäftsführer auch einen Plan machen, der ligaunabhängig der ersten Mannschaft aufgestellt ist. Das sind sicherlich Aspekte, die haben auch Einfluss gehabt, weil diese finanzielle Situation, diese wirtschaftlichen Möglichkeiten, da muss man zu Ja sagen und eben auch über einen längeren Zeitraum. So, das ist die Preußen-Münster eigene Geschichte. Daneben muss man auch ganz klar sagen, solange wir nur einen Kunstrasenplatz als Trainingsfläche für alle Mannschaften hatten im Nachwuchs, und so bin ich gestartet vor 5,5 Jahren, kam das auch gar nicht zur Sprache, weil das reicht nicht aus. Das heißt, wir wussten, dass die infrastrukturellen Herausforderungen ein absoluter Killer sind für den SCP. Man kann dann irgendwie darüber nachdenken, ob man sich mit Vereinen in der Region irgendeine Kooperationsdeichselei macht. Das war früher so, dass das möglich war, auch, ich sag mal, Fußballplätze aus der näheren Umgebung als Kooperationsvereine mit dazuzunehmen, um eine gewisse Platzanzahl zu ermöglichen. Das hat sich aber auch geändert. Also erstens haben sich die Vorgaben geändert und zweitens sind diese Brücken, die man sich damals da gebaut hat, auch eben nicht mehr zielführend, wenn es um qualitative Nachwuchsarbeit geht. Und das ist nachvollziehbar und deswegen haben wir in Münster gebraucht. Die zweite Liga, das muss man klar sagen, also der Aufstieg, das habe ich eingangs ja schon gesagt, ist am Ende sind wir auch eine nüchterne Auflage gewesen. Ist gar nicht so romantisch und emotional. Ja. Gleichwohl ist daraus auch und mit so einem Zweitliga-Aufstieg und jetzt auch mit dem Klassenerhalt sind natürlich auch einfach finanzielle Vorteile gegenüber der dritten Liga eindeutig erkennbar und spürbar. Und daraus hat sich dann auch ergeben, dass wir diesen Schritt jetzt nicht nur gehen können, sondern auch gehen wollen, ihn auch perspektivisch gehen wollen. Also das wurde ich häufig gefragt, ob jetzt irgendwie der Klassenverbleib in der zweiten Liga Auswirkungen auch hat auf die Pläne und die Umsetzung zum Leistungsamt, weil die Auflage sich dann ja erledigt hätte auch. Das war allerdings eben eine strategische Entscheidung. Und das war auch natürlich Teil meiner Entscheidung, mich zu verändern, auch nochmal zurück in meine Heimatstadt, zu meinem Heimatclub irgendwie, Preußen Münster auch zu gehen, weil ich von der Geschäftsführung sehr glaubhaft auch aufgezeigt bekommen habe, dass eben das Leistungszentrum und die Nachwuchsförderung ein strategischer Bestandteil der Zukunft des Clubs ist und das ist eine Gesamtstrategie und dass es eben nicht jetzt gerade ein kurzfristiges Instrument ist oder ein kurzfristiges Mittel ist, was wir irgendwie umsetzen müssen. Ja, und das, ich glaube, beschreibt ganz gut, warum der Zeitpunkt jetzt so kam oder warum es jetzt so weit ist und warum wir ja auch happy sind, ihn letztlich jetzt erfolgreich gegangen zu sein.
Also wenn ich das immer so zusammenfasse, das Worst-Case-Szenario wäre tatsächlich gewesen, also die Profis funktionieren nicht jetzt nicht mehr ohne euer Leistungszentrum. Das heißt also, wenn ihr jetzt bei euch nicht performt hättet und ihr hättet da die Zertifizierung nicht bekommen, dann hätte das für die Profis Auswirkungen gehabt.
Ja, also ich kenne jetzt nicht genau die DFL-Konsequenzen, aber da war Druck drauf, so kann man das sagen. Also die Auflagenerfüllung bis Mitte März, ich glaube, da verstehen die auch keinen Spaß. Das hat eine gewisse Ernsthaftigkeit. Wir sind da im Profifußball, da geht es um sehr viel Geld. Und um auch die Lizenz zu beantragen, mussten im Lizenzierungsverfahren entsprechende Nachweise eingebracht werden. Und ein Nachweis davon war eben die erfolgreiche Umsetzung und der erfolgreiche Prozess hin zum Leistungszentrum. Genau, dieser Druck war ehrlicherweise nicht spürbar oder der wurde nicht ausgeübt, aber er war uns allen bewusst. Das heißt, wir hatten, und auch das war mir klar, ich sag mal, von Dezember bis März wissen wir alle, sind jetzt nicht so viele Wochen und Monate, die da bleiben. Man muss ehrlicherweise sagen, wir arbeiten ja, wie gesagt, vorbereitend schon auch seit 4-5 Jahren daran, haben da schon Strategieprozesse intern auch laufen gehabt, wussten immer, welche Maßnahmen zahlen darauf ein, irgendwann diesen Prozess, also den Anhang 5, den haben wir irgendwie seit 5 Jahren auf dem Schreibtisch, dass wir gucken, was brauchen wir, um irgendwann diesen Schritt gehen zu können und der dann idealerweise nicht mehr so groß ist. Und das kam uns jetzt auch entgegen. Tatsächlich hatte das, so ganz konkret habe ich über das Ausmaß nicht nachgedacht, weil ehrlicherweise war unser Motto, frei nach Pipi Langstrumpf, das habe ich noch nie gemacht, genau das kriegen wir jetzt hin. Ja. Ne, so sinngemäß hatten wir mal so ein Zitat bei so einer Eingangsveranstaltung gewählt, wo ich irgendwie glaube, ja, perfekt, haben wir noch nie gemacht, das können wir. Ja. So, und
man geht mit einer gewissen Lockerheit da schon ran, ne?
Das lohnt auf jeden Fall, sich die zu erhalten. Genau. Und über alles andere haben wir nicht so viel nachgedacht. War vielleicht ein bisschen naiv an der einen oder anderen Stelle, aber auch ganz gut. Und wir waren, kleiner Spaß, also wir waren schon sehr gewissenhaft in der Vorgehensweise, eng in der Abstimmung mit der Geschäftsführung, die alles im Blick haben. Die haben einen Top-Job gemacht auch und uns die ja einfach auch wirken und umsetzen lassen. Und ja, glaube ich, ein gutes Zusammenspiel von Menschen, die da Bock drauf hatten.
Was jetzt ja so immer mitschwingt zwischen den Zeilen, ist das Thema Finanzen, Budget hast du jetzt ein paar Mal auch in den Mund genommen. Kannst du vielleicht mal einmal so sagen, was auch die großen Vorteile jetzt sind eines Leistungszentrums, was so finanzielle Mittel angeht? Also Stichwort, gibt es Fördermittel von der DFL, vom DFB? Wie sieht das aus mit Ausbildungsentschädigung? Wenn jetzt zum Beispiel mal Spieler von A nach B, also von Preußen, zu einem anderen Leistungszentrum wechseln, da profitiert er ja auch wahrscheinlich von.
Genau, also die Zugehörigkeit zur zweiten Liga ermöglicht uns einfach mit Leistungszentrum einfach eine Fördergelder durch so einen UEFA-Soli-Topf. Das ist relativ simpel. Da ist die DFL sehr transparent auch in den Möglichkeiten oder in der Unterstützung. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, das kann man irgendwo nachlesen, Was das in Zahlen sind, weiß ich jetzt gerade nicht, aber das ist das eine. Die Leistungszentren, die 58 Leistungszentren haben sich darauf verständigt, eine Ausbildungsentschädigung für LZ-LZ-Wechsel irgendwie zu vereinbaren nach einem gewissen Kriterienkatalog der in Abhängigkeit der Kategorie des Leistungszentrums, in Abhängigkeit von Wohnort, Distanz etc. etc. auch eine Ausbildungsentschädigung daraus resultieren zu lassen. Die Zielsetzung dahinter ist eigentlich 12, 13, 14-Jährige nicht aus dem Norden in den Süden zu wechseln, weil es ein riesiges Talent ist, weil man dann sagt, ey, pass auf, wir haben auch im Norden wunderbare Leistungszentren. Und das wollen wir eigentlich nicht. Und wenn ihr das macht und wenn das den Ausmaß hat und am Ende des Tages für den aufnehmenden Verein Geld keine Rolle spielt, dann müsst ihr dafür aber eben auch entsprechend bezahlen. Und genau, davon werden wir perspektivisch auch profitieren, weil wir dann einfach so wie in der Vergangenheit immer mal wieder auch Champions League-Vereine in unserer näheren Umgebung oder auch andere Clubs mit einer Historie und Strahlkraft und toller Nachwuchsarbeit immer wieder auch Interesse haben an Spielern aus unserem Nachwuchs. Das war für sie bis dato irgendwie noch eine sehr günstige Angelegenheit. Und jetzt werden sie dann eben auch eine entsprechende Ausbildungsentschädigung dafür für zahlen müssen. Aber ich denke, das ist irgendwie ein gutes Commitment der Vereine, die sich darüber im Vorfeld gut Gedanken gemacht haben.
Ja, reicht mir. Brauchst den Kopf nicht weiter anstrengen.
Ein Gedanke war mir noch, der ist tatsächlich weg, aber sei es drum.
Gut. Lass uns noch mal einmal auf diesen Anforderungskatalog jetzt der DFL zu sprechen kommen. Da gibt es ja drei Bereiche: Management, Unterstützung, Fußballausbildung. Fußballausbildung möchte ich mit dir als sportlicher Leiter gleich natürlich näher drüber sprechen. Aber skizziere doch mal einmal kurz diese beiden anderen Bereiche in dem ganzen Prozess jetzt. Was war aus den Bereichen für euch, ich sag mal, relativ schnell und fix erledigt? Und was war für euch ein relativ großer Kraftakt, das umzusetzen?
Genau, also was herausfordernd war zuletzt in der Vergangenheit, sehr stark mit der Frage verbunden, warum wart ihr noch nicht früher oder warum seid ihr diesen Schritt noch nicht früher gegangen, das war die Infrastruktur. Die Platzvoraussetzungen sind geschaffen. Das hatte jetzt viel auch mit dem Stadionumbau und der Bewilligung, ist einfach ein großes Umbauprojekt. Da waren natürlich Stadt, Gesellschaft, Politik und alle beteiligt. Gott sei Dank wurden dieser Bau dieser Plätze, das wurde irgendwie priorisiert und auch aus logischen Gründen vorangestellt. Das haben auch alle mitverstanden, warum das Sinn ergibt und warum das halt so ist. Deswegen, seitdem ist das die große Herausforderung, Infrastruktur erstmal vom Tisch. Was wir natürlich trotzdem brauchen, sind auch gewisse infrastrukturelle.
Ganz kurz einmal zum Einhaken, wie sehen eure Plätze aus? Was habt ihr jetzt?
Also wir haben zwei Kunstrasenplätze und einen Rasenplatz exklusiv für die Jugend, die wir nutzen können und die quasi auch als drei Plätze als Anforderung, als Mindestanforderung irgendwie da auch zu erfüllen sind. Genau. Darüber hinaus gibt es Kabinentrakt, wir brauchen physiotherapeutische Räume, wir brauchen einen Athletikraum, wir brauchen einen Aufenthaltsraum für Spieler, Büros, natürlich für die Mitarbeiter, weil natürlich hängen an diesen Vorgaben auch, dass wir in den verschiedensten Bereichen Personal auch in entsprechender Mindestanzahl aufweisen müssen. Das sind mitunter Teilzeitkräfte, das sind mitunter Vollzeitkräfte in den verschiedensten Bereichen. Notwendige Qualifikationen, was Studiengänge, Lizenzen etc. angeht. Also das sind Sachen, die waren aber für uns gut machbar. Sicherlich an der einen oder anderen Stelle hat es sehr viel Personalgespräche erfordert, also die Menschen für diesen Umbruch und Aufbruch auch zu gewinnen. Das war sicherlich auch eine Aufgabe, die bei mir neben dem Prozess irgendwie auch parallel sehr wichtig war, weil die Devise war, wir wollen die Menschen, die in der Vergangenheit gewirkt haben und dazu beigetragen haben, dass wir da stehen, wo wir stehen, den wollen wir jetzt in diesem Veränderungsprozess auch die Möglichkeit geben, Teil davon zu bleiben. Wobei auch Teil davon bleiben heißt, ab der B-Jugend müssen die Trainer in 20 Stunden angestellt sein. Und da die vergangene Logik häufig war, dass unsere Kollegen alle irgendwie im richtigen Leben einen 40-Stunden-Job hatten oder mitunter Studierende sind, mussten wir jetzt sie auch dafür gewinnen, dass sie mit ihrem Arbeitgeber über eine Sowohl-als-auch-Lösung ins Gespräch gehen. Und genau, das waren Prozesse, die ja logische Konsequenz waren. Die sind am Ende aber in 9 von 10 Fällen sind die so gut gelaufen, dass die Menschen auch dabei bleiben. Ein paar Kollegen wollen sich verändern. Der Aufwand wird größer, wir trainieren häufiger, wir haben mehr zu tun. Wir wollen auch besser trainieren. Das ist dann eher eine inhaltliche Frage. Aber ansonsten haben wir aus dem Bereich Medizin und Pädagogik noch Unterstützungs, das ist so Kategorie Unterstützung, auch Anforderungen, Präventions-, Kinderschutzkonzepte, wie wollen wir Bildung, den ganzen Bereich der Bildung umsetzen, Nachhilfe, Lernförderung, Kooperation mit Schulen und, und. Da haben wir es Gott sei Dank sehr naheliegend gut gehabt, weil ein langjähriger Kollege, der Tommy Indlekofer, seit Jahren, ich glaube 12, 13, 14 Jahre ist er schon im Club, ja, von Hause aus Sozialpädagoge ist und mit dem Hintergrund wunderbar jetzt die Rolle der pädagogischen Leitung übernehmen kann, hat im Aufbaubereich die Mannschaften im Blick und übernimmt diese Rolle in der Pädagogik, hat ein tolles Konzept geschrieben, hat ziemlich klar aufgezeigt, positives Feedback auch bekommen von der DFL, dass er die Aspekte, die wirklich relevant sind, auch toll abgebildet hat. Und ja, jetzt steht's wie bei allen Konzepten, die wir so haben, stehen wir an dem Punkt, aus der Theorie in die Praxis, ne? Aus den Köpfen auf den Platz, die Inhalte auch zu implementieren, spürbar werden zu lassen, umzusetzen. Das ist sicherlich ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht. Aber da wollen wir jetzt mit anfangen. Und genau, so sind wir mit dem Anforderungskatalog in vielen Situationen gut zurechtgekommen. Ja?
Ja. Die Bereiche, die du jetzt ansprichst, das sind ja gar nicht deine Kernbereiche tatsächlich. Da habt ihr dann andere Experten noch im Boot gehabt. Dein Kernbereich liegt dir auf der Hand, ist natürlich der sportliche Bereich. Und in Vorbereitung der Episode hier heute habe ich mich mal reingelesen, ein bisschen in diesen Anhang 5, der ja entscheidend ist dann von der DFL für die Umsetzung eines Leistungszentrums. Und ich muss sagen, im sportlichen Bereich habe ich da relativ wenig gefunden, was da Vorgaben sind. Das war mir nicht so, ist mir nicht so ganz klar geworden. Deswegen, wie viel Jannis Hohnöfel steckt da jetzt in eurem sportlichen Konzept drin? Entschuldigung, um das nochmal eben zu ergänzen, auch ja nicht wichtig, auch mit deiner DFB-Historie. Außer eben, das hatte ich wohl gelesen, dass man sich, dass es gerne gesehen ist, wenn man sich an den Richtlinien, den Standards der DFB-Talentförderung orientiert. Mehr habe ich persönlich da nicht rausgelesen, vielleicht aber ja ihr vom SCP.
Ich hatte eingangs gesagt, dass wir einen sehr tollen und wohlwollenden Prozess auch mit den Kollegen der DFL hatten, die das quasi begleiten. Also wir sind da eben im Austausch gewesen und auch bei diesen konzeptionellen Anforderungen waren wir dann eher, das haben sie dann nicht nach außen dokumentiert, aber im Austausch haben wir dann sehr stark auch eine Struktur erarbeitet, was sie für Erwartungshaltung auch hätten oder was sie auch für Empfehlungen haben, wie ein Konzept gestaltet sein soll, welche Fragen in diesem Konzept auch beantwortet werden sollen. Und so war es auch beim sportlichen Konzept. Also wie soll ein Ausbildungsplan bei Preußen Münster aussehen? Wie soll die Talentförderung gestaltet sein? Wie spürt der Spieler, ja, dass wir ihn begleiten und fördern wollen? Also Fragen, wie kriegen wir das auch in die Theorie? Wie können wir es auch, also aus der Theorie in die Praxis, wie können wir es messbar machen? Wie erkennen wir, dass wir das, was wir irgendwo uns als Ausbildungsprinzipien auferlegen, vielleicht auch im Alltag irgendwie überprüfen können? Also das waren schon Fragen und die sind da mit reingerutscht. Wir haben das eben durch drei Perspektiven zum Beispiel konzeptionell aufgegriffen. Haben gesagt, pass auf, wir schauen einmal durch die Vereinsperspektive, durch die Vereinsbrille auch, also was muss der Verein an Rahmen und auch an Möglichkeiten bieten, damit Talentförderung funktionieren kann. Dann haben wir durch die Spielerbrille geschaut, ne, was fordern wir ein, was erfährt er, was kommt bei ihm an im Rahmen diesem Preußenweg, den wir da wirklich tatsächlich eben konsequent über die U23 dann auch gehen wollen und dann auch nochmal konkret durch die Trainerbrille, weil das sind unsere Multiplikatoren, das sind die Begleiter der Jungs, die natürlich wesentlich dazu beitragen können, dass die Spieler ihren Traum von ich will mal im Stadion spielen, ich will im Profifußball landen, ja, dann vielleicht auch ein Stückchen näher kommen.
Dann lass uns doch mal so ein bisschen über die Besonderheiten der Altersklassen fliegen, sag ich mal. Auch das aus den Statuten, ich glaube, ab der U12 seid ihr verpflichtet, eine eigene Mannschaft zu führen. Auch zwei, glaube ich, in dem D-Jugendjahrgang grundsätzlich drunter ist so ein bisschen freie Entscheidung der Leistungszentren. Da habt ihr euch gegen eine eigene Mannschaft entschieden, sondern für einen sogenannten Kader-Perspektiv-Team, heißt es, glaube ich, ne? Was steckt hinter der Entscheidung und ja, wie sieht so eine Entwicklungsgruppe aus? Wie läuft das ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also diese Entscheidung ist sehr stark verknüpft eigentlich mit der Frage auch, wie soll der Ausbildungsplan aussehen? Du hast mich gerade gefragt, wie viel Jannis Hohnöfel steckt da drin? Also es gab zwei Devisen. Die erste Devise war, wir wollen viel von dem, wie es in der Vergangenheit war, wenn möglich erstmal fortsetzen. Also für mich war eine Maxime, ich setze mich nicht in meinen Elfenbeinturm und fange mal an, irgendwie meine Idee von Talentförderung aufzuschreiben und orientiere mich da irgendwie an DFB und irgendwie an meiner Vergangenheit. Und das ist nicht die Vorgehensweise. Also die Idee war, alles, was da ist und wirklich auch zukunftsfähig ist und gut ist, wollen wir bewahren. Und das hat auch Einzug gehalten. Und natürlich ist es dann so, dass an der einen oder anderen Stelle sowohl im Konzept auch nochmal Akzentuierung von mir dazu kam, Ideen, die ich eingebracht habe, aber auch Ideen von Kollegen. Die Zeit hat es nicht ermöglicht gemacht, dass wir so einen partizipativen Prozess aufsetzen, ne? Dass wir sagen, hey, wir starten jetzt bei Null und wir besprechen jedes Kapitel und wir diskutieren alles und ich mache alle Betroffenen irgendwie zu Beteiligten. Das war in der Kürze der Zeit tatsächlich nicht möglich. Deswegen mussten wir an der einen oder anderen Stelle abkürzen, mit dem Ausblick verbunden vielleicht an der Stelle, dass wir jetzt angefangen haben, uns mit diesen einzelnen Abschnitten zu beschäftigen. Also jetzt haben wir gerade zu den Konzeptseiten und Kapiteln eben Austauschformate mit allen, die im Nachwuchs auch irgendwie wirken. Im Wesentlichen bei der Ausbildung vor allem die Trainer und tauschen uns darüber auf das, was da steht, was wir uns vornehmen, was in der Vergangenheit war, was ich versucht habe zu bewahren, was ich ergänzt habe. Das auch weiterzudenken und zu überlegen, hey, das passt nicht, das sind nicht wir, wir müssen noch einen Schritt weitergehen oder auch Korrekturen vorzunehmen. Und das ist auch die Antwort für das Thema der Mannschaften. Also wir sind aus der Historie, weil wir keine anderen infrastrukturellen Kapazitäten hatten, sowieso einfach nur bei dem gewesen, was wir können, und sind dabei jetzt auch erstmal geblieben. Das heißt nicht, dass wir in Zukunft das nicht auch nochmal überdenken, aber wir haben erstmal auch die Mannschaftsstruktur belassen. Und das Perspektivteam ist im Grunde genommen ein Instrument, was wir schon seit längerem haben, aus den Überlegungen heraus eines Talenttages, also wo Spieler einfach sich anmelden können und einer Sichtung durch Kollegen in den Altersklassen findet im Grunde genommen findet Trainingseinheiten das Jahr über statt, wo wir Menschen und junge Menschen kennenlernen und dann am Ende eine Mannschaft daraus bilden, die dann quasi im Mannschaftsverbund in der U12 dann auch startet. So ist im Grunde genommen einerseits die Vorgabe, aber auch schon vorher die gelebte Praxis. Deswegen hatten wir daran erstmal keinen großen Handlungsbedarf und auch erstmal keinen Handlungswillen. Das habe ich gerade beschrieben, dass wir da erstmal auch bei dem, wenn möglich, bleiben, wie es war und wie es gut war. Und möglicherweise sitzen wir in 2 Jahren, haben wir dann einen anderen Unterbau noch. Gleichwohl muss man auch darüber nachdenken, ob das im Sinne der Talentförderung gewollt ist. Ich erlebe viele Vereine oder auch größere Vereine mit längerer Nachwuchsleistungszentrumstradition, die sich auch bewusst gegen die Talentförderung in jüngeren Altersklassen jetzt nochmal entschieden haben. Ich glaube, HSV zuletzt, wenn ich das richtig am Schirm habe, ist diesen Schritt jetzt ganz bewusst auch gegangen. Es hat mehrere Dimensionen. Die Tatsache, dass junge Menschen erstmal direkt um die Ecke irgendwie Fußball spielen, mit dem Fahrrad nach Gievenberg, Kinderhausen, die Berge oder sonst was fahren, finde ich toll. Ja. Müssen nicht mit 7 oder 8 oder 9 anfangen, ins Auto sich zu setzen und 3-mal die Woche zum Preußen zu fahren an der Hammerstraße. Das wäre zum Beispiel ein Gedanke, den ich mal reingebe, aber es gibt vielleicht auch Überlegungen, die dafür sprechen. Aber so ist gerade erstmal unsere Haltung.
Auch aus dem Konzept heraus interessant fand ich euren Ansatz im Leistungsbereich, den ihr ja auch so über die U16, U17 definiert. Da stellt man fest, da gibt es plötzlich keine richtigen Cheftrainer mehr für eine Altersgruppe. Da wechselt ihr, glaube ich, häufig. Jahrgangsübergreifend wird trainiert U16, U17. Erklärt auch mal diesen. Beschreibt ihn gerne ruhig noch einmal. Ich habe ihn jetzt sehr oberflächlich skizziert. Beschreibt ihn mal und sagt mir doch mal auch, was ihr euch davon versprecht.
Ja, also anknüpft, ich bin total gestrickt, dass Dinge, die ich toll finde, die erstmal super, die irgendwie gut überlegt sind, irgendwelche Konzepte oder Überlegungen, dass ich erstmal prüfe, ob das auch vielleicht übertragbar ist. Also ich finde, man muss nicht die Dinge alle neu denken, nur damit es gut wird. Deswegen haben wir uns das einfach bei St. Pauli abgeguckt. Die haben dieses Konzept etwas anders ausgestaltet, noch etwas größer gedacht, auch mit etwas mehr Vorlaufzeit jetzt in den letzten Jahren entwickelt, haben im Grunde genommen Mannschaftsstrukturen auch aufgerissen und denken jahrgangsübergreifender, um das vielleicht mal ganz einfach zu skizzieren. Und wir haben uns an der Stelle nicht jetzt im ersten Schritt wollten wir jetzt keine totale Veränderung herbeiführen und Dinge komplett von links auf rechts drehen, sondern haben uns überlegt, dass wir uns mit dem Konzept beschäftigen, waren auch im Austausch mit den Menschen vor Ort und haben überlegt, dass wir, um das jetzt nochmal beschreibend, also im Grunde genommen die U16 und U17, also die B-Jugend, bei uns als gemeinsame Gruppe sehen. Also neben der Tatsache, dass wir in allen Altersklassen die gleichen Trainingstage, gleichen Trainingszeiten haben um einfach auch Begegnungen zu ermöglichen, ist es aber so, dass wir auch gemeinsam trainieren wollen. Also am von Wochenbeginn an eher spielerzentriert, ja, und dann auf den Einzelnen ausgerichtet, nach Themen ausgerichtet. In Erziehung spielt das Thema Biobanding auch eine Rolle, wo wir gerade im Umfeld Bremen, Dortmund, Leverkusen, die haben tolle Schritte in der Vergangenheit da gemacht und haben tolle Formate entwickelt, wie man das gut umsetzen kann. Da haben wir ein Auge drauf und sind im Austausch und gucken, wie wir das für uns adaptieren können und was wir auch da leisten, schon, also was wir schon auch leisten und umsetzen können. Und so war es bei dem Konzept auch, dass wir erstmal in dieser Altersklasse die Mannschaftsstrukturen etwas aufgegriffen haben. Zum Ende der Woche hin werden wir auch spielzentrierter trainieren, was sich jetzt nicht darauf, bitte nicht zu verwechseln ist, mit gegnerorientiert, sondern eher, dass die Komplexitäten, die Anzahlen größer werden, dass vielleicht auch die Themeninhalte, die Spieleranzahlen in den Formen etwas größer werden. Und die Trainer wechseln in gewissen Blöcken auch die Zuständigkeit der Mannschaften. Es gibt ein dahintergelegtes Mentorenprogramm, also für die Spieler eine klare Ansprechbarkeit über die gesamte Saison hinweg, um diesen Aspekt der Beziehung irgendwie auch noch stärker zu akzentuieren, die auf den ersten Blick möglicherweise etwas erstmal aufgebrochen wird. Gleichzeitig erhoffen wir uns für die Jungs, die aus der C-Jugend kommen, eine schnellere Gewöhnung an Intensität und an auch die ganze Geschwindigkeit, die vielleicht dann die jetzt dann von der U16, U17 gewachsenen Jungs irgendwie auch schon mitbringen. Das ist das eine. Und andererseits ermöglicht es unseren Trainer permanent im Austausch zu sein. Ich möchte, dass die Trainer viele Gelegenheiten haben und auch ein bisschen müssen, über Spieler zu sprechen, über Absprachen. Und zwar nicht so sehr über Trainingsinhalte, über Trainingsform und was trainieren wir wann und wie ist die Methodik und haben wir 3 Bälle, 4 Bälle, 5 Hütchen oder 2. Sondern das ist in so einer Wochenstruktur relativ klar entwickelt worden, und zwar durch die Trainer selber, aber weil Struktur idealerweise auch Zeit ersparen kann, dass sie dann die Möglichkeit haben, eben im Austausch zu sein und ins Gespräch zu kommen und die Spieler in den Mittelpunkt zu rücken. Und das erhoffen wir uns dadurch, dass das gelingt. Zudem spielen wir jetzt in der U16 Nachwuchsliga, in der U17 auch. Also U16, ich weiß nicht genau, haben wir jetzt im Westen auch eine LZ-Liga, glaube ich. So ist der Name. Und das heißt, wir können auch etwas flexibler die Spieler einsetzen, haben nicht mehr so Schwierigkeiten mit dem Hochschieben, mit dem Festspielen. Also können tatsächlich Entscheidungen im Sinne der Spieler und treffen und sind da weniger irgendwelchen Restriktionen unterlegen.
Ja, womit sich unter anderem eure U16, U17 Trainer dann künftig beschäftigen müssen, ist das Konzept des spiralförmigen Lernens. Ich glaube, das überstrahlt so ein bisschen alles auch, den Preußenweg. Ich habe es in der Vorbereitung zum ersten Mal gehört. Magst du das einmal erklären, was das ist und was du dir davon versprichst?
Ja, also der Gedanke im Grunde genommen, um es vielleicht mal abzugrenzen, könnte ja eine Periodisierung in einer Altersklasse so aussehen, dass ich die fußballspezifischen Inhalte für die Altersklasse U14 zu Saisonbeginn definiere, sie in einen Wochen-, Monats-, Jahresplan einbaue und die Themen nacheinander abarbeite. Dann hat man das Gefühl, wir haben alles gemacht. Und der U15-Trainer oder in der U15 im nächsten Jahr, entweder übergibt man die Mannschaft, gesagt, guck mal, das ist unser Plan, das haben wir alles trainiert. Es wird aber relativ wenig die Frage gestellt, was können die Jungs eigentlich? Also die Frage, können wir Dinge eigentlich, wenn wir sie einmal eine Woche, einmal 2 Wochen, einmal 3 Wochen gemacht haben? Was ist mit den Inhalten, wenn wir sie im August hatten? Was ist mit denen im März? Ich glaube, wir kommen immer wieder häufig dazu, und das ist so einfach der Grundgedanke dieser Skizze, dieser Spirale auch, dass eigentlich die Bedeutung, es ist eher symbolisch gemeint, wir wollen Fußball machen, also soll Fußball in der ganzheitlichen Ausprägung sein, weil eine Sache verändert sich zwischen U12 und U23 oder Profimannschaft nicht, das sind die Spielziele. Es geht immer darum, Tore zu verhindern und Tore zu erzielen. Und das, was sich ändert, ist die Komplexität. Also in den jüngeren Altersklassen spielen wir mit anderen Zahlenverhältnissen und auf einem anderen Platz, in einem anderen Raum also, und in höheren Altersklassen, bei den älteren Jungs, haben wir dann eben 11 gegen 11 auf einer normalen Spielfläche. So, das ist das, was sich ändert, und trotzdem wollen wir ja in der U13 schon auch Lösungswege entwickeln, die zum Beispiel beim Tore erzielen im Sinne des komplexen 11 gegen 11 hilfreich sind. Ja, also wir wollen weniger Lösungen entwickeln, die vielleicht einfach in diesem ganz konkreten Raum und Spielerkonstrukt irgendwie funktioniert. Das ist aber, glaube ich, logisch, und das ergibt auch sowieso Sinn. Deswegen ist die Idee zu sagen, wir, wir schauen, die Spirale wird nach oben hin eben größer, weil eben durch Raum und Anzahl und Komplexität es einfach gewinnt, also in den Altersklassen eben auch zunimmt. Und deswegen ist die Idee zu sagen, wir wollen versuchen, die elementaren Bestandteile, die zur Spielzielerreichung beitragen, ja, dass wir die einfach konsequent in den Blick nehmen und trainieren und uns überlegen, was ist in der Woche drin. Und das muss
dann. Heißt das dann jetzt, also dann, ihr habt da nicht keine kleinteiligen Ziele, das heißt ja nicht passen und schießen, sondern dann eher vielleicht so, sind dann so Spielphasen, Tor verteidigen, Ballbesitzspiel oder in welcher Dimension muss ich da praktisch denken?
Genau, das kommt so ein bisschen auch auf die Altersklasse an und genau, also wir sind auch im Prozess noch, weil die Mannschaftstrainer sich auch Gedanken dazu machen wollten, zum Beispiel auch mit der Frage, ist für uns eine Spirale eine Woche oder ist für uns eine Spirale zwei Wochen oder brauchen wir vielleicht doch drei Wochen? Ja. Also da sind wir auch nicht festgelegt, das ist jetzt keine Vorgabe, sondern wir denken dazu. Mhm. Hannes Wolf hat in dem Zusammenhang der Trainingsphilosophie Deutschland eben gesagt, lasst uns gucken, was wir trainieren, aber bitte beschäftigt euch auch mit der Frage, was wir nicht trainieren. Ja. Ja, und das ist im Grunde genommen die Logik. Ich möchte die Kollegen gerne auch damit hinbringen, dass sie sagen, überlegt euch bitte, was trainieren wir nicht, was akzentuieren wir nicht. Weil die Rondoisierung der letzten Jahre und auch durch Pep Guardiola und alles, was alles total schön ist, bedeutet aber auch, dass wenn ich mit einem Menschen, der im Fußball unterwegs ist, anfange zu sprechen und über Inhalte zu sprechen, reden wir immer erstmal über die Spielphase mit Ball. Mhm. Ja, und wir haben eine starke, das ist zumindest meine Beobachtung, eine starke Überrepräsentierung dieser Spielphase mit Ball. Und da soll eigentlich der im Grunde genommen diese Spirale zum Ausdruck bringen, symbolisch. Wir wollen uns mit allen Phasen und vor allem mit allen Inhalten beschäftigen, die relevant sind für unsere Altersklasse. Und das ist dann zum Beispiel in der U12, U13 sind das vor allem direkte Duelle im Zahlenverhältnis 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3. So, das ist dann in der C-Jugend oder in der B-Jugend sind es dann 4 gegen 4, 5 gegen 5, 6 gegen 6. Also ne, dann wird es gruppentaktischer, dann wird es dann immer mannschaftstaktischer. So wächst quasi die Spirale und so wachsen die Themen. Und eine ganz konkrete Frage, die wir uns dann stellen für die Entwicklung des Einzelnen, ist eigentlich auch, also diese Spirale ist inhaltlicher Natur, aber auch ist auch eine Kompetenzbetrachtung. Also was limitiert den Spieler gerade? Was braucht der Spieler gerade von mir als Trainer, von mir als aus Vereinssicht? Was können wir leisten, um den Jungen quasi auf das nächste Level zu heben, ne, um in die nächste Stufe zu kommen? So ist im Grunde genommen der Gedanke. Und das füllen wir gerade mit Leben.
Das klingt gut. Das hat die DFL euch ja im Grunde auch bestätigt, dieses mit Leben füllen. Also ich lese mal eben vor. Die DFL hat euch im Prozess eine Umsetzung mit großer Sorgfalt und spürbarem Engagement bescheinigt. Das war ja so die Aussage, die überall zu lesen war, nachdem ihr jetzt das Zertifikat in der Tasche habt. Ja, was würdest du jetzt sagen, wie sehr hat dir geholfen, dass, sag ich mal so, die Protagonisten jetzt, du natürlich, Dennis als NLZ, als LZ-Planer, Sören, dass das alles, sag ich mal, Münsteraner Köpfe sind, dass ihr euch auch jetzt nicht das erste Mal im Weg gelaufen seid, weil ich kann mir schon vorstellen, andere Großclubs, die ein Leistungszentrum ansteuern, die holen sich wahrscheinlich viel Expertise auch von extern, kaufen die vielleicht zusammen. Das hat bei euch ja irgendwie einen ganz anderen Touch. Ihr seid alles Münsteraner, ihr kennt euch seit Jahren, teilweise auch aus der Jugend seid ihr schon lange befreundet. Was hat das in dem Prozess mit euch gemacht? Hat es das vereinfacht? War das schwieriger? Habt ihr euch da schneller committed? Wie kann man sich das so vorstellen?
Also wenn die Herzen von Menschen miteinander verbunden sind, dann hilft das schon mal, weil man natürlich in der Zusammenarbeit und im Miteinander bei diesen ganzen Prozessen irgendwie, glaube ich, sehr ehrlich zueinander sein kann, sich Feedback geben kann und viele Dinge, und auch wenn sie mal kurzfristig vielleicht unter Druck sich komisch anhören, nicht wörtlich genommen werden, sondern eine gewisse Großzügigkeit da ist. Mhm. Das gilt nicht nur für die drei Personen, also von denen du gerade gesprochen hast, weil da gehört ja auch Kiran mit rein, da gehören Tommy mit rein, Stefan, also ganz viele Kollegen, die schon lange da sind. Da hab ich die Erfahrung, hilft, wenn einfach eine Vorerfahrung zwischen den Menschen und die Beziehung eben besteht. Das hilft. Trotzdem ist es auch so unter Menschen, die sich mögen, dass wir Deadlines hatten und Deadlines müssen eingehalten werden. Weil ne, wir wollten Leistungszentrum werden, das reicht aber nicht aus. Wir mussten es auch machen. Ne? Und das gehört natürlich auch dazu. Ich habe aber das Gefühl, dass wir sehr ehrlich zueinander sein konnten. Also, dass wir im Grunde genommen uns einfach unterstützt haben. Wenn der eine mal gesagt hat, ey, das schaffe ich gerade nicht, ich habe jetzt gerade andere Termine, die haben eine höhere Priorität, dann ist der andere da gewesen. Und ich glaube, das ist das, was vielleicht ein Team auszeichnet. Und deswegen ist auch das Ergebnis, was uns bescheinigt wird, glaube ich, auch Ausdruck dessen, was wir gefühlt haben, dass wir als Team was geschafft haben. Ich glaube, dass wir in vielen Bereichen viel mehr und viel intensiver, detaillierter auch gearbeitet haben, weil wir Bock darauf hatten und weil wir dieses Momentum nutzen wollten, mit dieser gewissen Vorgabe, die da schwebt, sich wirklich da auch reinzuhängen. Also mir hat es Spaß gemacht, nachts um zwei da zu sitzen und Seite 63 und 64 zu gestalten, ja, um sie dann wieder über Bord zu werfen. Also das ist auch, da habe ich auch einfach Spaß dran gehabt und das dann zu challengen. Und ja, so, ich glaube, es ist ein gutes Teamprodukt geworden, von Menschen, die eben sich als Team verstehen und nicht als Gruppe oder als zusammengewürfelter Haufen, sondern wir sind da schon einen gemeinsamen Erfahrungsweg gegangen. So wie in jeder Fußballmannschaft, die am Anfang der Saison, wenn sie ein paar neue Leute dazu bekommt, erstmal sich abtasten und und gucken muss, wie ist der, wie tickt der andere. Und am Ende der Saison, wenn zwei Mannschaftsabende durch sind und irgendwie ein paar Spiele gewonnen wurden und auch ein paar verloren wurden, dann ist eine ganz andere Substanz in dem Team. Ja, und so das als Bild vielleicht übertragen, da hat ein Team gewirkt. Und das hat, glaube ich, den Prozess am Ende des Tages auch erfolgreich gemacht.
Wir gehen einfach mal davon aus, dass dieses Team den Podcast nachher auch hören wird. Und ich glaube, die letzte Episode, die ich jetzt noch habe für dich, wahrscheinlich können sie die schon für dich beantworten, weil sie dich so gut kennen. Können wir mal nachher testen, was die Kollegen sagen. Ich habe für dich einen kleinen Fragenhagel vorbereitet, eine Entweder-Oder-Runde, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Du musst dich, schwarz oder weiß, du musst dich entscheiden für eine Sache, zack, 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 geht's durch. Und dann lernen wir dich noch mal ein bisschen besser kennen als Person, als Mensch und auch, wie du fußballerisch denkst. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Gut. Trainingsplatz oder Büro?
Trainingsplatz.
Das kam schnell. DFB oder SCP?
SCP.
Top-Talente-Entwickler oder regionaler Talentförderer?
Top-Talente-Entwickler.
Den SC Preußen Münster, siehst du den lieber als Ausbildungsverein oder als fester Bestandteil der zweiten Liga?
Keine Entscheidung möglich. Da muss ich sowohl als auch sagen.
Okay, einmal ist erlaubt. Bevorzugst du einen Spieler mit Talent oder einen Spieler mit Mentalität? Ich sagte da gleich was zu.
Mentalität.
Super. Das war witzig, weil da unterbrechen wir kurz, die vorletzte Podcast-Episode mit Arne Stratmann von der TSG Hoffenheim, der ist genau bei der Frage auch extremst in Stolpern geraten. Wo man erstmal denkt, das ist ja irgendwie wahrscheinlich für euch leicht zu beantworten, aber da mussten alle, die mal mit so einer Frage kommen, mussten da schon nochmal drüber nachdenken. Kann ich aber nachvollziehen, deine Antwort. Letzte Frage, ein Talent, das beim SCP bleibt oder international große Karriere macht?
International große Karriere macht.
Stehst du mehr auf Datenanalyse oder hörst du mehr auf dein Bauchgefühl?
Bauchgefühl.
Und letzte Frage, lieber einen 14-Stunden-Tag mit Fußball oder ein freier Tag? Und ich schätze, ich weiß die Antwort, wenn du sagst, du hast um 2 Uhr an einem Konzept geschraubt. Dann kann die Antwort nur lauten...
Ein freier Tag mit der Familie ist wunderbar, aber den Fußball liebe ich sowieso.
Ich dachte gerade, deine Frau wird sich jetzt freuen und deine Kinder über die Antwort, dass ein freier Tag doch die richtige Entscheidung wäre.
Ist es auch.
Ja, ja, Janis, vielen Dank. Das war ein wirklich sehr interessanter Einblick hinter die Kulissen unseres neuesten deutschen Fußballleistungszentrums. Und ich bin gespannt, wann wir den ersten Spieler aus Münster mit einer Preußen-DNA in der Champions League sehen oder in der Nationalmannschaft. Und ich hoffe, du denkst dann natürlich auch in der Zeit an unseren Podcast hier zurück, als wir jetzt in den Anfängen gesessen haben. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg für deine neue Aufgabe, gute Nerven und vor allen Dingen immer genug Filterkaffee im Haus.
Vielen Dank.
Hat Spaß gemacht mit dir. Alles Gute jetzt.